Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Stunde geht's hier unter anderem in diese Welt.
Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. Jeder Erfolg, jede Errungenschaft, jeder Sieg, jede wissenschaftliche Entdeckung, unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
Der große Bruder, Big Brother, aus dem Roman 1984 von George Orwell. Den Roman gibt es jetzt in einer faszinierenden Hörspielfassung. Und die macht einem auch klar, wie viel dieser Roman von unserer heutigen Gegenwart erzählt. In einer knappen Woche ist ja Weihnachten. Und das Weihnachten ist, das sehe ich bei mir in Berlin immer am besten daran, dass auf einmal so viele Parkplätze frei sind, weil alle nach Hause fahren in ihre Heimatdörfer und Städte. Und von einer Rückkehr in die heimatliche Kleinstadt erzählt der Autor Martin Becker in seinem neuen Roman. Kleinstadtfarben heißt er. Guten Tag, Herr Becker.
Hallo, schönen guten Tag.
Wollen wir mal beide erstmal die Kleinstadtwahrheit über uns enthüllen? Ich gehe mal voran und sage, dass ich aus der Mittelkleinstadt Brandenburg an der Havel komme. Aus was für einer Kleinstadt kommen Sie denn?
Also ich komme aus der kleinen Kleinstadt Plettenberg im Sauerland. Das hat so knapp 30.000 Einwohner und ist eingeschlossen von Mittelgebirgen, beziehungsweise diese Mittelgebirge umschließen diese Stadt halt auf eine malerische Art. Also es ist ein Ort, wo andere Menschen Urlaub machen und wo ich aufgewachsen bin, könnte man sagen.
Das klingt sehr zugewandt jetzt. Ich weiß, dass Ihre Eltern nicht mehr leben, aber wie war das denn früher, wenn Sie zu Weihnachten zurückgefahren sind nach Plettenberg? Was war das für ein Gefühl?
Ein relativ aufregendes und es war vor allem sehr gemischtes Gefühl. Einerseits habe ich mich natürlich gefreut, die Eltern wiederzusehen. Wir haben in einem Mittelreihenhaus gewohnt, was immer sehr, sehr Nikotin belastet war, sagen wir mal. Meine Eltern waren beide sehr starke Raucher und ich habe mich eigentlich gefreut, aber es war gleichzeitig auch immer spätestens auf der letzten Stunde der Zugfahrt, wenn ich mal gefühlt habe, meine Hände waren halt schweißnass, weil ich doch irgendwie so eine Art von Panik hatte, dahin wieder zurückzukehren in diesen Kessel der Kindheit. Also alles kam wieder und ich habe noch nie so viel Angst vor Einbrechern gehabt, jedes Jahr aufs Neue wie an Weihnachten, wenn ich in meinem alten Kinderzimmer lag und eigentlich schlafen sollte.
Das ist so ein Urgrund der Angst, der auch für Ihren Roman eine Rolle spielt. Es ist ja so, Sie haben schon öfter über Ihre Herkunft aus dem Ruhrpott geschrieben oder vom Rand des Ruhrpotts, auch in Ihren Roman Der Rest der Nacht oder Marschmusik. Jetzt in diesem Roman Kleinstadtfarben, Ihre Hauptfigur Peter Pinscher lebt eigentlich in Köln, ist Polizist und muss dann aber zurück nach Mündendorf, so heißt seine Kleinstadt, die ihrem Plettenberg auch, glaube ich, ziemlich ähnelt. Und der muss arbeitsbedingt zurück nach Mündendorf, ist jetzt keine Driving Home for Christmas-Geschichte, sondern muss da richtig arbeiten. Jetzt ist das eine interessante Figur, fand ich, dieser Peter Pinscher, weil das eben ein Polizist ist, der ja eigentlich andere Menschen vor ihren Ängsten beschützen soll, der aber selbst voller Angst steckt. Und das ist so ein bisschen auch der Kern und der Motor des Romans, diese Angst. Was ist das für eine Angst?
Also er hat, glaube ich, so das, was man eine klassische Angststörung nennen kann. Das hat bei ihm viel mit der Kindheit, glaube ich, zu tun. Das hat mit fehlendem Urvertrauen zu tun. Er hat Angst im Dunkeln. Er hat vor allem aber tatsächlich massive Angst, wenn er wieder in dieser Kleinstadt seiner Kindheit ist. Und so paradox das klingt, der ist Polizist. Andererseits hat er diese Ängste. Genau das hat er so ein bisschen zum Motor gemacht. Und das habe ich auch zum Motor der Figur gemacht. Er sieht bei seiner Arbeit sehr viel Elend. Er hat ja vor allem mit Todesursachenermittlungen zu tun. Also er kommt immer in die Wohnung, wenn da ein Mensch schon längere Zeit verstorben liegt. Und er hat sich irgendwann gesagt, eigentlich kann man den Schrecken nur mit Schrecken bekämpfen. Also das Schreckliche so oft wieder und wieder durchspielen, bis es vielleicht nicht mehr ganz so schrecklich ist, bis meine Angst weniger geworden ist. Das ist zumindest sein hehres Ansinnen. Das ist der Versuch, den er wieder und wieder unternimmt. Und immerhin, er kommt, er wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Er wird strafversetzt. Er muss zurück nach Mündendorf, weil er so im Bürgerkontakt sich da einige Patzer geleistet hat, sagen wir mal. Und immerhin, er nimmt den Kampf gegen diese Angst auch in Mündendorf wieder auf. Also er versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste in dieser Kleinstadt zu machen, wo er jetzt keine Todesursachenermittlungen mehr durchführt, sondern wo er beispielsweise plötzlich Verkehrserziehung für Kinder machen muss, was ihm ja nun so völlig, völlig fremd ist als Kripo-Kommissar.
Das ist auch interessant, wie Sie diesen Mann, der vorher immer mit Leichen zu tun hatte, auf die Kinder losschicken. Aber ich würde gerne noch bei dieser Angst bleiben, weil Sie haben gerade auch gesagt, das hat mit einem fehlenden Urvertrauen zu tun bei dieser Figur. Ist das jetzt ja einfach ein individueller Schaden, den er mitbekommen hat aus seiner Geschichte? Oder hat das auch zu tun mit dem Milieu, aus dem er stammt? Das ist ja, um es mit einem altmodischen Wort zu sagen, die Arbeiterklasse, nicht wahr?
Das ist die Arbeiterklasse, aus der kommt mein Protagonist, aus der komme ich auch. Und ich habe mich damit natürlich auch in Anführungszeichen theoretisch länger beschäftigt und mich gefragt, woher kommt denn meine Angst, die bei diesem Protagonisten, oder woher kam die Angst, die bei diesem Protagonisten natürlich noch viel ausgeprägter ist. Und ich habe festgestellt, es hat vielleicht schon so ein bisschen damit zu tun, dass in diesem Milieu und in dieser Kindheit immer schon mitgeschwungen hat, dass alles kann weg sein, dass alles wird weg sein. Und leider, in meinem privaten Fall hat sich das ja auch bestätigt, meine Eltern sind nicht besonders alt geworden. Das war aufgrund der Lebensweise irgendwie fast von Anfang an klar. Also es war klar, dieses Reihenhausglück ist begrenzt, dieses Reihenhausglück hat ein Ablaufdatum. Irgendwann ist sozusagen das nicht abbezahlte Reihenhaus, ist dieser Kredit auch überzogen und dann ist alles weg. Und so ist es tatsächlich ja dann persönlich auch gekommen. Und darüber wollte ich durch diesen Protagonisten nachdenken, das aber eigentlich nicht eben nur auf eine schwere und traurige Form tun, sondern einfach mal die Frage in den Raum stellen, wie nehmen wir denn eigentlich Abschied von den Eltern und wie werden wir diese Angst los, die wir vielleicht viele, viele Jahre mit uns rumgeschleppt haben.
Ja, das machen Sie in Ihrem Roman, dieses Thema der sozialen Herkunft machen Sie ja schon sehr stark. Also diesen Eindruck, das ist ein so ein auf Kante genähtes Leben. Ja, diese Eltern haben es irgendwie geschafft, dann mit ihrem Doppelarbeitereinkommen sich so ein Reihenhäuschen zuzulegen. Ihr Königreich nennen Sie das auch immer, auch um anzudeuten, was für eine Bedeutung das für Sie hat. Aber das könnte Ihnen eben auch jeden Moment immer um die Ohren fliegen, wenn mal was passiert, wenn sie eben nicht mehr arbeiten können. Jetzt, Sie haben es auch gesagt, Sie kommen selbst aus so einer Arbeiterfamilie. Es gibt ja nicht so viele Autorinnen und Autoren aus Arbeiterfamilien in unserem Literaturbetrieb. Macht das für Sie einen Unterschied? Sehen Sie sich da selbst auch in einem Abstand zum Literaturbetrieb?
Also nach einigen Jahren, wo ich mich jetzt in diesem Betrieb bewege oder so am Rande des Betriebs bewege, würde ich sagen, schon. Im ersten Augenblick würde man sagen, ach was, Literatur ist ja keine Frage der Klasse, keine Frage der Herkunft. Auf den zweiten Blick würde ich sagen, doch, wenn man nicht den bildungsbürgerlichen Kanon so beherrscht, wenn man nicht genau weiß, welche Gespräche beim Weißwein sind denn eigentlich zu führen, wenn man so viele Dinge nicht kennt und wenn man vor allem neben dem Schreiben immer jeden Monat aufs Neue irgendwie die Miete bezahlt kriegen muss, was überhaupt nicht schlimm ist, aber es bedeutet ganz einfach, man ist in einer anderen Ausgangslage, man ist in einer anderen Position, man hat es jetzt, um es sozusagen nicht unbedingt jetzt leichter. Und mittlerweile ist aus dieser fast schon Scham über diese Herkunft aus der Arbeiterklasse durchaus ein gewisser Stolz geworden. Und natürlich kann man darüber schreiben. Also ich weiß halt einfach auch Dinge, die möglicherweise andere Autorinnen und Autoren nicht wissen, die nicht aus dieser Schicht kommen. Und das wird dann vielleicht zu einem kleinen Vorteil manchmal, wenn man darüber schreibt.
Und wie nehmen Sie das wahr, Herr Becker? Ändert sich da gerade etwas? Es gibt ja so einige Bücher, die auch viel besprochen werden, die von solch einer Herkunft wie Ihre erzählen, von Denis Ode zum Beispiel oder Christian Baron oder eben von Ihnen selbst.
Ich glaube, es könnte sich etwas ändern. Ob das jetzt schon eine Tendenz ist, ich vermag es nicht zu sagen. Es bleibt ja dann letztlich aus meiner Sicht immer doch ein relativ intellektuelles Gespräch darüber. Und beispielsweise bei Christian Baron habe ich oft das Gefühl, er ist ein exzellenter Schriftsteller, aber wenn er im Gespräch ist, wird er vor allem eingeladen, um einfach mal zu erzählen, wie es denn da unten so ist. Das ist was, was mich tatsächlich auch manchmal stört und wo ich denke, ja, aber er ist ja auch ein exzellenter Schriftsteller. Seine Themen könnten auch ganz andere sein und er würde tolle Bücher schreiben. Also, es tut sich, glaube ich, was, aber es könnte noch mehr passieren.
Ihr Peter Pinscher jetzt in Ihrem Roman, den schicken Sie, würde ich jetzt sagen, so durch seine Kleinstadt-Trauma-Bearbeitung durch. Oder er muss in den Monaten, die er jetzt wieder in der Kleinstadt seiner Herkunft lebt, muss er nochmal durch seine Vergangenheit mit dem Ort, oder?
Er muss nochmal durch die Vergangenheit durch. Er zwingt sich auch ein bisschen dazu. Er sagt eigentlich ganz klar, mit Kleinstädten verhandeln wir nicht. Also er will so schnell wie möglich wieder weg.
Sehr schöne Formulierung.
Und dann lässt er sich aber doch darauf ein. Er bekommt sie ja geschenkt. Er schafft sich sogar Wellensittiche an. Die hat er als Kind schon gehabt und die hat er als Kind schon geliebt, bis sie weggeflogen sind. Und jetzt hat er auch da eine zweite Chance, indem er wieder Wellensittiche hat. Er kommt also irgendwie in dieser Kleinstadt an. Und mir war wichtig, dass man das nicht als so eine düstere Begegnung erzählt, sondern dass man wirklich versucht, weil ich glaube, dieses Zurückkommen nach Hause ist etwas, was sehr viele von uns angeht. Dieses Abschiednehmen von den Eltern, ob man will oder nicht auch. Mir war also wichtig, einen Ton zu finden, der nicht durchgängig eine wahnsinnige Schwere hat, sondern Pinscher selbst sieht sich ja auch manchmal quasi von der Seite und er nimmt ja auch wahr, dass das, was da passiert, auch was sehr, sehr Komisches hat. Also so diesen tragikomischen Moment zu erwischen, das war, glaube ich, ein wichtiger Erzählantrieb und ich hoffe, das hat auch funktioniert, dass man sozusagen nicht jetzt so trauerschwer diesen Mann bei seiner Auseinandersetzung begleitet.
Ich würde jetzt gerne mal an einer Stelle, nicht, dass ich dann ganz viel böse Post kriege, weil ich immer auf den Kleinstädten jetzt rumreite. Als Entschuldigung kann ich ja anführen, Ihr Buch heißt ja Kleinstadtfarben, da steckt das schon im Titel. Was wäre denn jetzt eigentlich anders, wenn Ihr Held aus Essen oder Hamburg oder Stuttgart käme?
Also ich glaube, dann würde das Buch nicht Kleinstadtfarben heißen, das wäre der oberflächliche.
Großstadtfarben.
Möglicherweise ja. Und vor allem glaube ich, das ist auch mein Blick mittlerweile auf die kleine Stadt, aus der ich komme. Ich habe das Gefühl, alles, was da passiert, alles, was auch im Roman passiert, ist intensiver, weil es fast wie unter dem Vergrößerungsglas ist, fast wie so unter einem Brennglas stattfindet. Alles passiert intensiver, alles ist fokussierter, ohne Ablenkung. Das ist vielleicht die eine Sache. Und die andere Sache ist, und das ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ich auch durch das Schreiben des Romans wieder zu meiner eigenen Kleinstadt, zu meiner Heimatstadt Plettenberg, eine andere Beziehung gefunden habe. Komischerweise erst nachdem meine Eltern nicht mehr da waren. Aber während des ersten Lockdowns zum Beispiel, da saß ich am Buch und habe viel dran geschrieben, kam bei mir zum Beispiel diese Idee auf, wie wäre es eigentlich, alle Zelte abzubrechen und wieder in Plettenberg zu leben. Ich habe da ernsthaft drüber nachgedacht. Also Kleinstadt-Bashing soll es auf gar keinen Fall sein. Ich hoffe, dass auch deutlich wird, auch dieser Pinscher wendet sich ja dann letztlich wieder zu und lässt sich von diesem Ort, wo andere Urlaub machen, dazu verführen, vielleicht auch wieder dort zu bleiben.
Und zum Schluss würde ich gerne noch fragen, Sie haben jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass Sie versuchen wollten, auch einen sozusagen vielstimmigen Roman zu machen oder mit verschiedenen Tönen zu erzählen. Und tatsächlich hat ja Ihr Buch mehrere Ebenen oder Erzähletagen, könnte man vielleicht auch sagen. Mhm. Es gibt eben das Kleinstadtthema, das Verhältnis zu den Eltern ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt aber auch eine Ermittlungsgeschichte bei einem Todesfall, der vielleicht ein Mord war. Peter Pinscher kriegt es mit der Liebe zu tun. Weltmeisterschaften für besonders schön gewachsene Wellensittiche gibt es auch noch. Ist das sozusagen Ihr erzählerischer Beitrag zu den Kleinstadtfarben, die ja schon in Ihrem Titel stecken?
Ja, das würde ich schon sagen. Es ging darum, auch so eine erzählerische Vielfalt im Umgang mit diesem Thema zu finden. Und es ging natürlich darum, auch dieses Leben aufzufächern, weil dieser Pinscher ist natürlich eine Figur, die erstmal ein bisschen komisch auch daherkommt. Er ist klein, er ist relativ füllig. Man würde jetzt sagen, ja, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt so eine komische Figur? Und er gerät halt so durch verschiedene Schichten des Erzählens und durch verschiedene Schichten des Lebens in die Auseinandersetzung mit dieser Kleinstadt und in die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und Sie haben die Weltmeisterschaft der Wellensittiche schon angesprochen. Natürlich, also meine Kindheit bestand auch aus dem Besuch von verschiedenen Geflügelschauen, also wo dann wirklich so verschiedenste schöne Hühner oder andere Vögel ausgestellt waren. Und da wollte ich natürlich auch noch mal ein Denkmal für diese Kindheitserinnerung schaffen. Und diese Europameisterschaft zumindest, der Wellensittiche, die gibt es wirklich, die habe ich tatsächlich im Internet gefunden und zumindest eine halbe Stunde lang mal mir die schönsten Wellensittiche Europas angeschaut.
Eine Frucht findet man auf dem Titel des Buches, sehr schön mit Wellensittich geschmückt, Kleinstadtfarben, der Roman von Martin Becker. Im Luchterhand Verlag ist der erschienen. Danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Adventskalender. Hallo, ich bin Sabine Adler, Reporterin, oft in Osteuropa unterwegs. Ich verschenke in diesem Jahr Mädchen, Frau etc. von Bernhardine Evaristo. Es beginnt mit einer Theaterpremiere. Ein Stück von Amma Bonzu wird uraufgeführt. Amma ist eine schwarze Autorin, Anfang 50, mit wasserstoffblonden Dreadlocks, die hochstehen wie Kerzen auf einer Geburtstagstorte. Amma Bonzu trägt nur silber- oder goldfarbene Schuhe und überhaupt einen so schrägen Look, dass es ihrer 19-jährigen Tochter Jazz peinlich ist, mit ihrer Mutter gesehen zu werden. Amma ist klein, Hüften und Schenkel typisch afrikanisch. Wie gemacht zur Sklavin, hatte ein Regisseur einmal zu ihr gesagt, als sie für ein Stück über Sklavenbefreiung vorsprach, worauf sie gleich wieder ging. Als Schauspielerin hat sie keinen Erfolg, aber jetzt als Autorin und Regisseurin. Genau genommen zum ersten Mal. Und den will sie bei der Premiere zusammen mit Familie, Freunden und wichtigen Bekannten feiern. Die Gäste trudeln ein, jeder und vor allem jede hat Amma auf einem Stück ihres Weges begleitet, durch ihr Leben als unabhängige Künstlerin, als Aktivistin in einer schwarzen politischen Frauengruppe, als Berühmtheit der Londoner Hausbesetzerinnen- und Lesbenszene, die Bernhardine Evaristo quicklebendig, mit Tempo und mit Witz beschreibt. Männer kommen in diesem Buch auch vor, zum Beispiel Jazz-Erzeuger, der ein liebevoller Vater für seine Tochter ist und damit viel mehr als lediglich der Samenspender, der er nur sein sollte. Bernardine Evaristo fächert einen reichlich exotischen Freundeskreis auf mit so unterschiedlichen, interessanten, warmherzigen und sogar bitterbösen Charakteren. Wie Nzinga, eine Radikalfeministin, die ihre Partnerin nach dem ersten Liebesrausch in einer geistigen, seelischen und körperlichen Gefangenschaft hält. Bernardine Evaristos Mädchen, Frau etc. liest sich wie das pralle Leben. Wunderbar leicht, aber nicht süffig. Schauplatz ist nicht nur die Londoner alternative Kunstszene, es geht rund um die Welt. Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo schenke ich meiner Freundin Claudia. Die ist Afrika-Expertin und dort durch ganz viele Länder gereist.
Mädchen, Frau etc. Den Roman von Bernardine Evaristo hat Tanja Handels aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Klett-Cotta Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der hoch angesehene Booker-Preis 2021, der ging an Damon Galgett aus Südafrika für seinen Roman Das Versprechen. Den Roman gab es da noch nicht auf Deutsch im November, als der Preis vergeben wurde. Aber in dieser Woche erscheint er jetzt im Luchtern Verlag. Und unsere Redakteurin Dorothea Westphal hat ihn gelesen. Hallo, willkommen.
Hallo.
Was sagen Sie denn, nachdem Sie den Roman jetzt kennen, verstehen Sie jetzt, warum Damon Galgett den Booker-Preis dafür bekommen hat?
Ja, denn es ist ein ganz großartiger Roman, eine Familiengeschichte und ein Gesellschaftsporträt zugleich. Galgett erzählt vom Zerfall einer südafrikanischen weißen Familie, die auf einer Farm außerhalb von Pretoria lebt. Und er erzählt eben gleichzeitig von den politischen Umbrüchen in Südafrika nach dem Ende der Apartheid. Und die Geschichte spannt sich über gut drei Jahrzehnte. Sie endet mit dem Rücktritt Jacob Zumas vom Präsidentenamt 2018. Und sie entwickelt einen unglaublichen Sog. Und sie zeigt eben auch, wie schwierig es für eine Gesellschaft ist, die Vergangenheit zu überwinden und wie Gewalt und Rassismus eben auch ins Private hineinwirken.
Und dieses Versprechen aus dem Romantitel, ich nehme an, das spielt eine wichtige Rolle, wenn es schon im Titel steht. Was ist das für ein Versprechen?
Ja, das ist zunächst ein Versprechen, das die 40-jährige Rachel kurz vor ihrem Tod ihrem Mann abgenommen hat. Und da geht es um die schwarze Hausangestellte Salome, die eben ihr Leben lang für die Familie geschuftet hat. Und Rachel möchte nun gern, dass Salome als Anerkennung für ihre Dienste für die Familie das Haus auf dem Farmgelände übertragen bekommt, in dem sie mit ihrem Sohn lebt. Doch die Familie denkt gar nicht daran, dieses Versprechen einzulösen. Nur die jüngste Tochter, Amor, die war zufällig Zeugin des Gesprächs ihrer Eltern, wird ihren Vater und die beiden älteren Geschwister Astrid und Anton immer wieder daran erinnern. Salome sei eine schwarze Frau, die keine Stimme habe, sagte Galgett, nachdem ihm eben im November der Booker Prize verliehen worden war, und dass das auch heute immer noch so sei. Es handelt sich also um ein nicht eingelöstes Versprechen, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch zieht.
Und Sie haben ja schon gesagt, dass das der Roman auch über diese individuelle oder konkrete Geschichte weiter hinaus den Bogen spannt. Das heißt, dieses Versprechen, ist das dann auch das Versprechen oder ist das mitgemeint, das Versprechen einer fairen, gleichberechtigten, nicht diskriminierenden Gesellschaft?
Ja, auf jeden Fall. Denn als Rachel 1986 stirbt, da herrscht in Südafrika noch die Apartheid. Offiziell endete diese zwar 1994 mit der Wahl Nelson Mandelas zum Präsidenten. Aber nun weiß plötzlich niemand so recht, wie man mit der neuen Demokratie überhaupt leben soll. Es gibt ein schönes Zitat an einer Stelle, sagt Astrid, jeder macht einfach so weiter wie vorher, nur ist es netter jetzt, da es Vergebung gibt und keine Boykotte mehr. Also Vergebung bezieht sich auch auf die Arbeit der Wahrheitsfindungskommission, doch kann es auch Gerechtigkeit geben? Das ist so eine der zentralen Fragen des Romans. Gerechtigkeit für eine Nation, die wegen der vielen Völkergruppen und der insgesamt 11 Landessprachen Regenbogennation genannt wird. Und es handelt sich also auch um das Versprechen, das nach dem Ende der Apartheid für die ganze Nation galt. Und das scheint aber noch nicht eingelöst zu sein. Denn Galgett gibt Einblicke in ein Land, in dem Angst und Aggression herrschen und die Gewissheiten bröckeln. Mich hat das auch an den Roman Schande von J.M. Coetzee erinnert. Und Rachels Tod ist übrigens nicht der erste in einer Reihe von Todesfällen. Jedes der vier Kapitel trägt den Namen eines der fünf Familienmitglieder, außer Amor, der ist kein eigenes Kapitel gewidmet. Und da ist neben Rachel, die zum Missfallen der Familie in den letzten Lebensjahren noch zum jüdischen Glauben zurückgekehrt ist, Manny, der Vater, der war lange Alkoholiker, die Ehe war zerrüttet. Und er hat sich dann aber einer Kirche zugewendet, die ihren Mitgliedern das Geld aus der Tasche zieht. Und da ist dann Anton, der älteste Sohn, der unter einem Verbrechen leidet, das er in der Armee begangen hat. Ein kluger junger Mann, der aber seine Potenziale überhaupt nicht nutzen wird. Und dann ist da noch die magersüchtige Astrid, die mit ihrer zweiten Ehe sozial aufsteigt. Und mit atemberaubender Konsequenz überlässt Gergert die Figuren ihrem Schicksal. Also irgendwann ahnt man, was mit denen passieren wird. Einzig Amor, der ist kein Kapitel gewidmet, das hatte ich ja schon gesagt, aber sie ist die Schlüsselfigur des Romans und sie kommt davon. An ihr hängt eben dieses gebrochene Versprechen, das wie ein Fluch auf der Familie lastet, aber eben auch auf der ganzen Gesellschaft.
Jetzt haben Sie schon gesagt vorhin, dass das Buch einen so hineinzieht im Lesen. Ich habe gelesen in einer Rezension dazu, das sei ganz vielstimmig erzählt in einer modernistischen Tradition mit einigen Verbeugungen vor der großen Virginia Woolf. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, das ist wirklich so. Also der Erzähler bleibt immer nah dran an den Figuren, denen man in ihrer Ambivalenz als Leserin aber nie wirklich nahe kommt, schon wegen der Kälte und Sprachlosigkeit, die zwischen den Familienmitgliedern herrscht. Amor verschwindet dann auch manchmal für Jahre, taucht dann nur zu den Beerdigungen wieder auf. Und die Erzählweise, die ist zunächst mal realistisch, aber der Erzähler wechselt ständig die Perspektiven, beendet die Sätze bisweilen nicht oder wendet sich unmittelbar an die Leser oder Leserin. Und diese Erzähltechnik des Stream of Consciousness, die hat etwas Quecksilbriges. Also dadurch und weil eben alles im Präsens auch erzählt wird, überträgt sich eine ja, fast bedrohliche Unruhe, die der klaren Struktur auf irritierende Weise zuwiderläuft. Und die Sprache von Gergert ist atemlos, fast rau und dann wieder sehr poetisch. Und der Ton bei aller Hoffnungslosigkeit bisweilen sarkastisch und auch ziemlich humorvoll. Doch er kippt eben nie ins Satirische, weil Gergert seine Figuren immer ernst nimmt. Und der Roman entfaltet also auch, wie ich fand, eine sprachlich eine große Wucht. Hier steckt wirklich alles drin. Schicksal, Tod, Verlust, bis hin zu einer Art Katharsis am Schluss, die immerhin einen Funken Hoffnung lässt.
In dem Roman Das Versprechen von Damon Gergert erscheint in dieser Woche auf Deutsch, übersetzt von Thomas Mohr im Luchter Hand Verlag. Dorothea Westphal hat ihn hier vorgestellt. Vielen Dank. Wir haben heute Vormittag die traurige Nachricht bekommen, dass eine ganz wichtige Figur der deutschen Verlagsgeschichte gestorben ist. Klaus Wagenbach am Freitag. Er war 91 Jahre alt und sein Verlag ruft ihm jetzt nach mit diesen Worten. Ich lese das mal vor über Klaus Wagenbach. Kriegskind, älteste Witwe Kafkas, Anarchist und Kavaliere, Radfahrer, Berliner und Italien-Appassionato, Buchhersteller, Lektor, Autorenentdecker, Verlagsgründer. Unabhängiger politischer Kopf, wilder Leser und begeisterter Geschichtenerzähler, Rotweintrinker, Fürsorgender. Die Aufzählung geht noch viel weiter. Und ich will jetzt über Klaus Wagenbach sprechen mit Michael Krüger, Schriftsteller und langjähriger Verleger des Hansa Verlages. Guten Tag, Herr Krüger.
Guten Tag.
Sie waren ja Weggefährten, haben zusammengearbeitet mit Klaus Wagenbach. Wie haben Sie ihn denn erlebt? Was war er aus Ihrer Sicht für ein Mensch?
Na, wenn ich mir die Liste eben angehört habe, wie sie der Verlag zu seinem Tod formuliert hat, dann ist natürlich nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Er war ein sehr außerordentlich eigenwilliger, eigensinniger, manchmal sogar starrsinniger Typ, von einer ungeheuren Kenntnis, von einer unerhörten Liebe zur Literatur, die sich an vielen Punkten festmachen ließ, da wo nämlich andere die Literatur lange aufgegeben hatten und er sie immer verteidigt hat. Ich rede von der Zeit um 68. Da haben wir beide zusammen über 20 Jahre ein Jahrbuch für Literatur herausgegeben. Tintenfisch hieß das, war damals unerhört berühmt und in großen Auflagen erschienen in seiner Quartreihe. Und da gab es natürlich von vielen Seiten seiner Autoren den Druck, dieses Jahrbuch zu noch stärker zu politisieren, während wir der Ansicht waren, wir müssten es noch stärker literarisieren, weil eine politische, ideologische Zeit unbedingt das andere braucht, um nicht an ihren eigenen ideologischen Texten zu ersticken. Und das war Klaus, der das verteidigt hat.
Er hat Verschiedenes getan. Unter anderem hat er eben den Wagenbach Verlag gegründet 1964. Und wir können uns mal kurz anhören, was er gesagt hat, zum Wagnis einen Verlag zu gründen.
Der Verlag ist dazu da, Ideen zu verbreiten und nicht Profite zu machen. Er ist dazu da, Charakter zu haben und nicht irgendein Schluri-Verlag zu sein.
Kein Schluri-Verlag, das war Wagenbach bestimmt nicht. Wie würden Sie das beschreiben, Herr Krüger? Was für ein Verlag war oder ist Wagenbach Verlag?
Er war ein Verlag, der sich ein paar Mal geholfen hat. Er war am Anfang, begann er als reiner Literaturverlag, wo viele Freunde von ihm, von Klaus, der ja vorher bei Fischer und bei Suhrkamp gelernt hat und Lektor war und dann im modernen Buchclub sehr viel für die Moderne getan hat und dann den eigenen Verlag gründete, eben mit Autoren aus seinem Umkreis, Gruppe 47, Günter Gass, Ingeborg Bachmann. Das waren natürlich große Namen, die jetzt nicht ihr Gesamtwerk Klaus anvertraut haben, sondern eben einzelne Titel. Dann kam die sehr starke Politisierung des Verlages mit den Büchern von Rudi Dutschke einerseits und Ulrike Meinhof auf der anderen Seite und vielen, vielen Büchern dazwischen, einem sozialistischen Jahrbuch und so weiter. Und sozusagen dem Versuch, die Tendenzen der Zeit, die damals im Schwange waren, aufzunehmen und durch eine sehr kritische, manchmal auch überaus anarchistische Linie zu forcieren, zu bündeln, deutlich zu machen. Das hat ihn damals natürlich auch viele, viele, viele Leser gekostet, die sozusagen dachten, es ist ein neuer Literaturverlag. Und dann kam diese Politisierung, aber es hat ihm auch ein neues Publikum gebracht. Sie müssen bedenken, damals, als Klaus diesen Verlag in Berlin gründete, gab es in Berlin keine Verlage. Das war ja 64. Es gab den Springer Verlag mit den Filiationen, dies und jenem, Propyläen und so weiter. Aber es gab keinen Literaturverlag. Alles, was heute in Berlin ist, vom Berlin Verlag bis Hansa Berlin und so weiter und Suhrkamp natürlich, das war alles außerhalb. Und,
auf jeden Fall, was West-Berlin angeht, gab es davor keine Verlage. Jetzt würde ich gerne noch fragen, Sie haben vorhin ihn als Verteidiger der Literatur vorgestellt und jetzt aber auch seine politische Seite ganz stark gemacht. Ich würde gerne noch eine dritte Seite von Klaus Wagenbach jetzt anführen, denn in seinem Verlagsprogramm für den Wagenbach Verlag, da stand, er würde die Ziele haben, Geschichtsbewusstsein, Anarchie und Hedonismus. Der Hedonismus, der war doch auch wichtig für Klaus Wagenbach, oder?
Naja, das war, glaube ich, mehr eine Erfindung von ihm. Also man kann sich darüber streiten, was das genau ist, Hedonismus. In seiner Verwendung hieß das Lebensfreude. Und das kann man natürlich sagen, es macht Spaß, gute Bücher zu verlegen. Und es macht Spaß, ganze Kulturen zu entdecken. Man muss immer bedenken, dass Klaus Wagenbach dafür verantwortlich war, dass große Bestände der italienischen Kunstwissenschaft in Deutschland verlegt wurden. Bis zu der Krönung jetzt, vor ein paar Monaten, von Bredekamps Michelangelo, jetzt unter dem Namen seiner Frau oder unter der Ägide seiner Frau veröffentlicht, aber doch von Klaus über Jahrzehnte hin angelegt, dass solche Bücher bei Wagenbach erscheinen.
Wir haben heute erfahren, dass der Verleger Klaus Wagenbach gestorben ist mit 91 Jahren. Und ich habe mit Michael Krüger gesprochen, dem Schriftsteller und langjährigen Verleger des Hansa Verlages. Herr Krüger, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr.
Der Hörspielregisseur Klaus Buhlert, das ist ein unglaublich erfindungsreicher Mann. Schon deshalb lohnt es sich, seine Großproduktion anzuhören. Jetzt hat er sich George Orwells Klassiker 1984 vorgenommen. Den Big Brother is Watching You Roman. Der wurde lange als Parabel auf totalitäre, kommunistische Staaten gelesen. Aber vielleicht hat dieses Buch mehr mit unserer Gegenwart zu tun, als uns so klar ist. Für unseren Rezensenten Georg Gruber war Klaus Buhlerts 1984 jedenfalls eine besondere Hörerfahrung.
Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig. Jeder Erfolg, jede Errungenschaft, jeder Sieg, jede wissenschaftliche Entdeckung, unser Wissen, unser Glück, verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
Wer kennt ihn nicht, den großen Bruder aus dem Roman 1984, der alles sieht und alles weiß? Oder Neusprech?
Neusprech hat nur ein Ziel, nämlich den Gedankenspielraum einzuengen.
Wort um Wort wird im Ministerium für Wahrheit der allgemein gebräuchliche Wortschatz ausgedünnt.
Zu guter Letzt werden wir so Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich machen, weil es keine Worte mehr geben wird, um sie auszudrücken.
Selbst wenn man die Rahmenhandlung aus Orwells beklemmender Dystopie kennt, vergisst man das beim Hören sehr schnell und taucht ein in die Geschichte, als würde sie hier zum ersten Mal erzählt.
Ja, wir träumen und wir schlafen. Weg sein. Verschwinden mitten im Satz.
Dieses Hineingesogenwerden liegt an Klaus Buhlert, dem Regisseur, von dem auch die Musikkompositionen stammen. Welchen Stoff Buhlert auch immer anfasst, seine Hörspiele werden zum Goldstandard, an dem sich andere Inszenierungen messen lassen müssen. Sei es Ulysses von James Joyce oder Musils Mann ohne Eigenschaften oder eben nun Orwells 1984. Was auch an der Schauspielerführung liegt, an den Stimmen.
In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, schwebte für einen Moment lauernd wie eine Schmeißfliege und schwirrte dann im weiten Bogen wieder ab.
Frank Petzold als Erzähler, Felix Göser als Winston, der das System ablehnt und sich in Julia Elisa Plus verliebt. Dabei ist sogar Liebe verboten in diesen Zeiten.
Das Haus ist umstellt.
Aufmachen! Ich glaube, wir sollten uns jetzt voneinander verabschieden.
Besonders beeindruckend Jens Harzer.
Wie viele Finger, Winston?
Der als schillernder Funktionär
4.
alles daran setzt, Winston zu brechen.
4.
Durch Gewalt und Folter.
Und wenn die Partei sagt, es sind 5 Finger. Wie viele Finger, Winston?
4. 4. Was soll ich denn sonst sagen? 4.
Doch die Partei hat immer recht und der Einzelne hat vollkommen in ihr aufzugehen.
Wenn die Partei sagt, dass 2 plus 2 5 ist, Freundinnen und Freunde, dann werden wir der Partei vertrauen.
Mehr als 4 Stunden dauert dieses große, dunkle Hörspiel, in dem nur kurzfristig die Liebe als eine Fluchtmöglichkeit erscheint.
Ich habe Ihnen alles über dich gesagt. Ich bin froh, dass Sie mich erwischt haben, bevor es zu spät war.
Doch wie viel hat Orwells Dystopie mit unserer Gegenwart oder unserer Zukunft zu tun? Die Menschen geben heute ihre Daten und Neigungen freiwillig an die mächtigen Datensammler Facebook und Co., ohne dass ein großer Bruder oder eine Partei sie dazu zwingen müssten. Die Kehrseite zeigt sich in autoritären Regimen, die ja immer auch versuchen, die sozialen Netzwerke zu kontrollieren oder zu instrumentalisieren. Die Themen von 1984 bleiben aktuell und auch das Hörspiel klingt sehr gegenwärtig und nicht so, als hätten Orwells Visionen Patina angelegt.
Aber jetzt war es gut. Es war alles in Ordnung. Der Kampf war zu Ende. Er hatte sich selbst überwunden.
Das Hörspiel 1984 von George Orwell in der Regie von Klaus Bulert. Das ist im Hörverlag erschienen auf 4 CDs, kosten knapp 17 Euro. Deutschlandfunk Kultur hat dieses Hörspiel koproduziert. Deshalb haben wir das auch auf unserer Internetseite. Da können Sie es direkt anhören oder auch herunterladen.